Ja, wir haben ja in der Sommerzeit freie Themen, also gehe nicht chronologisch durch ein Buch der Schrift. Und ich möchte mit euch genau über diese Begebenheit nachdenken, über die das Lied gerade handelte, die Frau am Jakobsbrunnen. Und zwar möchte ich, dass wir uns die Frage stellen, wie spreche ich einen Bruder oder wie spreche ich eine Schwester auf Sünde an? Ist mit Sicherheit eine schwierige, aber sicherlich auch für uns Menschen eine wichtige Frage. Schlag bitte dazu zunächst Galater 6 auf. Wie gesagt, der Text ist eigentlich Johannes 4. Und der Text hier in Galater wäre schon für sich wert, dass man darüber predigt. Aber ich will mit dem Text eigentlich nur deutlich machen, dass wir alle eine Verantwortung haben, wenn es darum geht, einander in dem Kampf gegen Sünde zu helfen. In Galater 6, Vers 1 schreibt der Apostel Paulus dieser Gemeinde, diesen Gläubigen in Galatien: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Aus 1. Mose 4 stammt dieses bekannte Zitat: Bin ich meines Bruders Hüter? Ich denke, ihr kennt den Kontext. Kain versuchte damit, seinen abscheulichen Brudermord zu vertuschen. Aber nicht erst seit dem Galaterbrief wissen wir haben tatsächlich eine Verantwortung füreinander. Das, was Kain getan hat, war selbstverständlich eine abscheuliche Tat und obendrein dann diese Lüge: Bin ich denn meines Bruders Hüter? Paulus bringt es hier auf den Punkt: Ja, wir sind unseres Bruders oder unserer Schwester Hüter. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir sollen lernen, einander im Geist der Sanftmut wieder einzurenken, heißt es wörtlich, oder wieder gebrauchsfähig zu machen, wieder zurechtzubringen. Und der Vers 2 setzt eigentlich noch eins obendrauf: Einer trage des anderen Lasten. Da geht es nicht um den Umzug, den wir hier in Hünfeld schon oft, wo wir schon oft Geschwistern geholfen haben, sondern der Kontext ist immer noch der gleiche. Es geht um diese Last des Kampfes gegen Sünde. Und da heißt es: Einer trage des anderen Lasten. Wir könnten auch heute Morgen lange darüber reden, warum machen wir das eigentlich so selten? Warum nehme ich so wenig Anteil an dieser Sündenlast oder an diesem Kampf eines Gläubigen oder eines Bruders oder einer Schwester? Warum bin ich vielleicht so oft von Menschenfurcht oder auch von Selbstsucht geprägt, dass mir es relativ egal ist, mit was mein Bruder oder meine Schwester kämpft? Auch darüber könnten wir wahrscheinlich sehr lange nachdenken. Aber wie gesagt, diese zwei Verse sollten nur noch mal unterstreichen: Jeder von uns trifft eine Verantwortung. Wir können nicht sagen, ich habe mit mir genug zu tun. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also höher konnte Paulus diese Verantwortung, die wir füreinander haben, überhaupt nicht ansetzen. Er spielt hier auf das höchste Gebot an, was Christus uns gegeben hat. Matthäus 22, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das heißt, den Nächsten zu lieben bedeutet unter anderem, mich in dieses Joch zu stellen mit ihm im Kampf gegen Sünde. Dass es mir nicht egal ist. Ja, ich will noch gar nicht davon reden, dass wir selbstverständlich aufgrund dieses Auftrages niemals einfach über die Sünden der Geschwister tratschen dürfen. Das wäre nicht nur eine Vernachlässigung dieses Auftrages, das wäre das grobe Gegenteil. Und das passiert leider häufig genug in unserem Leben, dass wir uns einen feuchten Kehrig darum kümmern, wie es dem anderen geht in seiner in seinem Kampf mit Sünde und obendrein noch auf den Liegenden oft draufspringen, indem wir übel über ihn nachreden. Aber das alles, wie gesagt, soll nicht das Thema sein. Das Thema soll sein, wirklich diese, wie ich meine, schwierige Frage, wie helfe ich denn wirklich jemanden mit seiner Sündenlast? Wir wollen nicht nur ermahnen, wir wollen von der Schrift lernen, wie macht man das eigentlich? Ihr kennt alle den Vers, wird meistens zur Weihnachtszeit gelesen, aus Jesaja 9, Vers 5, wo dem Herrn verschiedene Titel gegeben werden. Ja, Ratgeber wunderbar oder wunderbarer Ratgeber ist einer der ersten Titel, die ihm gegeben wird. Auch Friedefürst oder Vater der Ewigkeit. Aber wenn der Herr wunderbarer Ratgeber genannt wird, dann können wir davon lernen, dass ganz sicher beim Herrn Jesus auch die Antwort auf die Frage zu finden ist, ja, wie gehe ich denn mit meiner Schwester um oder wie gehe ich mit meinem Bruder um im Kampf gegen Sünde? Der Herr Jesus ist der Ratgeber wunderbar, und wenn wir von einem lernen können im Kampf gegen Sünde oder wie man einem anderen hilft im Kampf gegen Sünde, dann ist es ganz sicher der Herr Jesus Christus. Ich denke, wir kennen alle diesen Text, lasst uns aber nochmals gemeinsam diese Begegnung des Herrn Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen lesen. Aus Johannes 4, die Verse 5 bis 30. In Johannes 4, Vers 5 heißt es: Er, der Herr Jesus Christus, kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern, oder man könnte sogar sagen, vielmehr, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Vers 16, er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr, die Samariter, betet an, was ihr nicht kennt. Wir, die vom Südreich, die Juden, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jeder kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redet. Dennoch sagte niemand: Was suchst du? Oder: Was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen, ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Und sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Lass uns nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Du bist selbst das lebendige Wort. Und Herr, wir danken dir, dass du uns Weisung gibst, Herr. Dass du uns Hilfe gibst für dieses Leben, dass es gelingt, Herr. Dass wir wirklich wissen, was richtig ist, was wir zu tun haben, was wir tun sollen, um dich letztendlich zu ehren, um dir Freude zu machen. Auch im Kampf gegen Sünde, nicht nur in unserem eigenen Kampf, sondern auch, wenn wir unsere Verantwortung ins Auge sehen, unserem Bruder, unserer Schwester, in dem Kampf gegen Sünde sanftmütig und demütig zu helfen. Segne du dein Wort an uns. Amen. Vielleicht als Hintergrund: Der Herr Jesus ist hier auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa. Wenn ihr die Karte, ja, der Amos und sein Bruder, ihr kennt die Karte Jerusalems besser als jeder hier im Raum vermutlich, aber wir brauchen diesen Nachhilfeunterricht. Wenn man von Jerusalem hinuntergeht, ja, auf der Karte nach oben, nach Galiläa, kommt man unweigerlich durch ein Gebiet, und das ist, oder das war, Samaria. Samaria hat einen besonderen Hintergrund, denn Samaria ist der Ort, an dem sich viele der zurückgebliebenen Juden nach der Wegführung der Juden in die Gefangenschaft mit den angesiedelten Nichtjuden vermischt haben. Also die Samariter waren ein Mischvolk, was dort in dem ehemaligen Nordreich lebte. Und das ist nicht der einzige Grund, warum es Riesenspannungen oder ein Riesengefälle, kann man sagen, zwischen Juden und Samaritern gab. Ein weiterer Grund war eben diese Teilung Nordreich-Südreich. Ich denke, euch ist die Geschichte bewusst. Ja, nach dem dritten jüdischen König gab es eine Teilung. Ja, und das Nordreich war ja außerhalb oder hatte nicht Jerusalem als sein Eigentum. Und es war aber den Juden geboten, mindestens einmal pro Jahr in den Tempel zu ziehen, zum Tempel zu ziehen und dort anzubeten und zu opfern. Und natürlich wollten die Könige des Nordreiches verhindern, dass ihre Untertanen das Land verlassen und zu dieser Anbetung, die geboten war, ins Südreich nach Jerusalem zu ziehen. Und deswegen hatten sie schon recht früh, damals schon, lange, lange vor der babylonischen oder assyrischen, dem Überfall und der Gefangenschaft, einen eigenen Tempel auf dem Berg Garizim gebaut, um halt den eigenen Leuten einen Ort zu geben, wo sie anbeten konnten, damit sie nicht runterzogen nach Jerusalem, um dorthin zu gehen. Nach der Rückführung begann dann auch der Wiederaufbau des Tempels unter Esra, und dann wollten die Samariter auch mitmachen, wollten bei dem Tempelbau in Jerusalem, der zerstört war, mithelfen, und da haben die Juden gesagt: N-n. Ja, ihr seid nicht von uns, ihr seid ein Mischvolk, ihr gehört nicht zu uns. Und das hat endgültig die Trennung zwischen den Samaritern und den Juden besiegelt. Versteht ihr? Schon früh hat es angefangen, Nordreich, Südreich, unterschiedlicher Gottesdienst. Aber dann war endgültig ein Schisma zwischen diesen beiden Volksgruppen, die halt so entstanden waren, entstanden. Die Samariter waren extrem verachtet von den Juden. So sehr, dass die meisten Juden, wenn sie von Jerusalem nach Galiläa ziehen wollten, eben nicht den Weg durch Samaria nahmen, sondern sie gingen am Wasser entlang, damit sie möglichst nicht dieses Land der Samariter betreten. Nicht so der Herr Jesus und seine Jünger. Der Herr Jesus will von Jerusalem wieder mal nach Galiläa, und was tut er? Er zieht mitten durch dieses Land. Dieses Land, was von den Juden völlig verachtet war. Ein Samariter war in einem jüdischen Wertesystem wahrscheinlich nicht viel mehr wert als ein Hund. Der Jesus verhält sich ganz anders. Und auf diesem Weg, die Jünger sind in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen, auf diesem Weg setzt er sich an eine Quelle nieder. Es war, Vers 6, um die sechste Stunde. Wir müssen die jüdische Zeitrechnung hier verstehen, auch was den Tag angeht. Der Tag beginnt morgens um 6 Uhr. Das heißt, die dritte Stunde ist um wie viel Uhr? Um 9 Uhr. Die sechste Stunde ist demzufolge um 12 Uhr mittags. High Noon. Das ist wichtig, die Begebenheit. Warum? Weil die Sonne brennt auch in Jerusalem oder auch in Israel, auch in Samaria, um 12 Uhr mittags unbarmherzig vom Himmel. Wer mal ein bisschen den Nahen Osten oder den Orient kennengelernt hat, der weiß, um diese Uhrzeit spielt sich auf den Straßen nicht viel ab. Vielleicht läuft noch mal eine dürre Katze über die Straße, aber die Menschen meiden diese Mittagshitze, weil es einfach unerträglich ist und schon gar nicht verrichtet man schwere Arbeit. Umso verwunderlicher ist es, dass diese Frau mittags um 12 an den Brunnen kommt, um was zu tun? Um Wasser zu holen. Ja, ein Liter, ein Kilo. Wasser holen ist keine leichte Arbeit. Das gehörte zu sehr, sehr schweren Arbeiten. Gestern erst beim Abendessen haben wir darüber gesprochen, dass in den 40er Jahren bei uns im Dorf noch kein fließend, also in Mauers jedenfalls, wo meine Mutter herkommt, da war noch kein fließend Wasser. Da mussten sie noch zur Nachbarin, die hatte einen Brunnen in der Diele. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die Tür war sowieso immer offen, da wurde Wasser geholt. Da musste jedes Wasser zum Trinken, zum Waschen, ja, die russlanddeutschen Geschwister schmunzeln, weil sie kennen das auch, ja, das musste geschleppt werden. Und das tat diese Frau mittags um 12, wo es am heißesten war. Warum kommt diese Frau ausgerechnet um 12 Uhr mittags, wenn die Sonne am höchsten steht und damit am heißesten brennt, hinaus zum Brunnen, um diese körperlich sehr anstrengende Arbeit des Wasserschöpfens und Tragens nachzugehen? Naja, ihr kennt ja die Geschichte, die Frau war eine stadtbekannte Sünderin. Wir könnten sie vielleicht sogar fast eine Hure nennen. Sie hat vielleicht ihre Dienste nicht gegen Geld angeboten, aber sie hat mit 5 Männern schon Verkehr gehabt. Und mit dem Mann, mit dem sie gerade zusammenlebte, das war auch nicht ihr Mann. Und versetzt euch kurz in die Lage der Frau. Die Frau wusste ganz genau, was sie tat. Oder zumindest sie wusste, dass es nicht richtig war. Sie wusste, dass es Sünde war. Das musste mir ja offensichtlich nicht beibringen. Aber die Frau hatte unwahrscheinliche Scham. So stark, dass sie keinem unter die Augen treten wollte. Mittags um 12 bist du niemandem begegnet. Und deswegen trug sie diese schwere Last mittags, um bloß keinen, die Nachbarin, den Dorfvorsteher, den Rabbi oder wer auch immer, unter die Augen zu treten. Sie war so schambeladen, dass sie sich die Mittagszeit ausgesucht hat, um Wasser zu holen. Und dann trifft sie auch noch diesen Juden an dem Brunnen. Aber noch mehr, der Herr Jesus als jüdischer Mann spricht diese samaritische Frau an. Wir, die wir ja nicht Juden sind, ich denke, ihr wisst von diesem Schisma zwischen Juden und Samaritern, wir sind da relativ unbedarft, uns wäre das vielleicht alles entgangen. Aber hier gibt es einen deutlichen Hinweis, die samaritische Frau, Vers 9, sagt zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist? Das war für sie etwas absolut Außergewöhnliches. Und das ist der erste Punkt, den wir uns anschauen möchten in der Predigt. Der Herr Jesus Christus überwindet Grenzen, um sich Zugang zu dem Herzen dieser Frau zu verschaffen. Die erste Grenze, die erste Kluft, die der Herr Jesus überwindet, ist, er Jude, er, wenn ihr so wollt, rein, kein Mischvolk, und sie Samariterin. Nicht viel mehr wie ein Hund. Die Juden haben die Samariter gemieden. Und deswegen fragt sie sich selbst, warum sprichst du mich an? Warum gibst du dich mit mir ab? Das ist nicht normal, dass man überhaupt Juden hier trifft. Und obendrein bittest du mich jetzt sogar, das ist ja eine Ehre, könnt ihr das verstehen? Ja, wir wissen wenig davon, weil wir heute so im Überfluss leben. Aber wenn ich einen Nächsten um einen Schluck Wasser bitte, dann gebe ich ihm Ehre, dass er mir dienen darf. Und er, der Herr Jesus, gibt dieser Frau diese Ehre, dass er ihr dienen darf, als Samariterin, aus einem ganz fremden Volk, ungefähr die Richtung, wo ihr herkommt. Ja, ein Nichtvolk bittet dieser ja, gestandene Jude, der in seinem Land eigentlich unterwegs ist, diese samaritische Frau um einen Gefallen. Der Herr Jesus überwindet eine Kluft, um sich Zugang zu dem Herzen dieser Frau zu verschaffen. Aber nicht nur diese Kluft überwindet er. Er überwindet auch eine weitere Kluft, die wir gar nicht unbedingt für heutige Verhältnisse noch kennen. Männer haben damals auch sich mit Frauen nicht abgegeben. Dass er als Mann eine Frau angesprochen hat und sie um einen Gefallen gebeten hat, das war was ganz Besonderes. Der Herr Jesus überwindet nicht nur diese religiöse Kluft, Jude, Samariter, er überwindet auch diese kulturelle Kluft, Mann, Frau, und gibt dieser Frau die Ehre, ihm zu dienen. Und der Herr Jesus überwindet auch noch eine dritte Kluft, die uns wahrscheinlich oder mit Sicherheit sehr fremd ist. Schaut mal, wer da aufeinander trifft. Es ist nicht irgendein jüdischer Mann. Es ist der Sohn Gottes, der von Sünde wirklich nichts weiß. Und er ist ja der Sohn Gottes, das heißt, er weiß ja alles von dieser Frau. Und er spricht diese Frau an, von der er weiß, 5 Männer hast du gehabt. Und den Mann, den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Mann. Das wusste der Herr Jesus schon. Das sehen wir ja nachher in der Unterredung. Die Frau ist etwas peinlich berührt und sagt nicht so richtig, was los ist. Der Herr Jesus sagt ihr auf den Kopf zu. Der wusste genau das Leben dieser Frau. Alles war offen vor ihm. Und da kommt dieser sündlose Sohn Gottes und streckt sich aus zu dieser Frau, zu dieser Samariterin, zu dieser stadtbekannten Sünderin. Warum tut er das? Um sich Zugang zu verschaffen zu dem Herzen dieser Frau. Der Herr Jesus weiß, wenn die Frau nicht versteht, er meint es gut mit ihr, wird sie von ihm nichts annehmen. Und das ist die erste Lektion, wenn wir tatsächlich diesem göttlichen, diesem christlichen Auftrag nachkommen wollen, uns einander zu helfen im Kampf gegen Sünde, der andere muss wissen, dass du es gut mit ihm meinst. Wenn du ihm das nicht kommunizierst und auch nicht nur heuchelst, sondern auch wirklich meinst, du hast gar keinen, dem du helfen kannst. Der wird so sein wie diese Frau zur 6. Stunde, die bloß keinen an sich ranlassen will. Du musst zeigen, dass du es gut mit ihm meinst. Und ihr Lieben, und da ist ein feiner Unterschied zwischen dem Herrn Jesus und uns, wir sollten es eigentlich leicht haben, dem Nächsten zu zeigen, dass wir es gut mit ihm meinen. Wisst ihr warum? Wir sind ja aus dem gleichen Holz. Wir sind ja selbst Sünder, die Gnade gefunden haben. Wenn du in irgendeiner Form anders von dir denkst, wenn du in Gedanken an einen Bruder oder eine Schwester denkst, die irgendwo in einer gemeindebekannten Sünde gefangen ist, dann hast du ein großes Problem, weil du denkst nicht richtig von dir. Du weißt nicht, du hast vergessen, wer du bist. Wenn du in deinem Herzen höher von dir denkst, weil der andere so in der Sünde gefangen ist, dann weißt du nicht, wer du bist. 1. Johannes 2, Vers 16 heißt es, es gibt 3 Arten von Sünde. Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Unter diese 3 Kategorien kannst du jede Sünde fassen. Und du bist in jeder dieser Sünde schon längst gefallen. Wie kannst du dir anmaßen, höher von dir zu denken, wenn du siehst, wie ein anderer mit Sünde kämpft? Wir sollten es eigentlich leicht haben, uns zu erniedrigen, weil der Herr Jesus stellt nicht vermeintlich Heilige und einen Sünder ins gleiche Joch und jetzt sollen wir mal deren Sünde ziehen. Nein, wir sind selbst Sünder, in jeder Form, die gleiche Gnade brauchen wie der, dem ich dienen soll, in seinem Kampf gegen Sünde. Wir brauchen Zugang zu dem Herzen des Nächsten, und wenn wir uns bewusst machen, wer wir wirklich sind und welche Gnade wir brauchen, dann denke ich, sollte es eigentlich leicht fallen, diesen Zugang zu dem Herzen des Nächsten zu finden. Aber wie, und wir können, ich muss übrigens hier einen kurzen Einschub machen, ich weiß, dass es bei mir immer ein bisschen länger dauert, aber ich kann euch versprechen, diesen Text behandeln wir normalerweise als Abschluss des Seelsorgeunterrichts in 4 Stunden. Wir brauchen 4 Stunden für diesen Text und fassen damit im Grunde genommen alles zusammen, was wir in den 10 Monaten miteinander besprochen haben im ersten Seelsorgejahr. Deswegen vergebt mir, wenn wir an manchen Sachen einfach sehr, sehr schnell drüber hinweggehen. Wir fassen jetzt die Verse 10 bis 14, die wir sonst sehr ausführlich behandeln, zusammen. Und da müssen wir erkennen, Wenn wir einem Bruder oder einer Schwester wirklich mit ihrer Sünde helfen wollen, dann müssen wir weiter sehen können als die Sünde selbst. Das soll hier an diesem Text deutlich werden. Wir dürfen nicht nur auf diese bösen Früchte der Sünde schauen. Schaut, er sagt hier im Vers 10, Jesus antwortet und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also mit anderen Worten, der Herr Jesus zeigt der Frau auf: Frau, es gibt etwas in deinem Leben, davon hast du noch gar keine Ahnung. Die Frau kennt Wasser, die Frau kennt physischen Durst. Ja, der Herr Jesus ist obendrein nicht nur der beste Lehrer, ist auch der beste Pädagoge oder der beste Didakt. Er geht von etwas, was der Frau sehr bekannt ist, nimmt das als Gegenstandslektion und führt sie zu etwas, was ihr völlig unbekannt ist. Die Frau weiß, was Durst ist. Und jeder hier, vielleicht nicht so wie im Orient, wie in Israel, aber die meisten auch in Deutschland wissen einigermaßen, was Durst ist. Und jetzt sagt, und das ist ein Dreh- und Angelpunkt hier in der Unterredung zwischen dem Herrn Jesus und der Frau. Jetzt sagt der Herr Jesus zu der Frau: Frau, es gibt lebendiges Wasser. Es gibt etwas, das kennst du noch gar nicht. Und wenn du das kennenlernst, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es zu dir ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also er nimmt diesen physischen Durst und sagt ihr: Frau, es gibt auch einen geistlichen Durst. Und dieser geistliche Durst, der muss in deinem Herzen gestillt werden. Das ist der Grund für deine wahre Nöte. Der Herr Jesus, und wir gehen nachher nochmal darauf ein, der Herr Jesus stellt sie nicht. Er sagt nicht zu ihr: Was hurst du so rum? Der Herr Jesus fängt an und belehrt sie, demütig und langmütig und sanftmütig, und zeigt ihr: Frau, es gibt etwas in deinem Leben, das kennst du noch gar nicht. Und ich will dir jetzt zeigen, was das ist. Und ich helfe dir, das besser zu verstehen. Du weißt, wie schlimm es ist, Durst zu haben, physischen Durst. Aber was du wirklich hast, ist geistlicher Durst. Und noch schlimmer: Du versuchst, deinen geistlichen Durst mit physischen Mitteln zu stillen. Ihr habt vielleicht Schwierigkeiten zu verstehen, von was der Prediger heute Morgen redet. Die Frau hatte auch erstmal Schwierigkeiten zu verstehen, von was er da redet, weil sie spricht zu ihm: Her, du hast doch kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Und es geht weiter: Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Und Jesus antwortet und sprach zu ihr: Er wiederholt sich und geht weiter an diesen Punkt und sagt: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, von dem ich jetzt rede, von diesem geistlichen Wasser, das der geistlichen Durst zu stillen vermag, der wird nie wieder Durst haben. Im Gegenteil, der wird sogar so viel Wasser haben, dass er anfängt, den anderen von diesem Wasser weiterzugeben. Ja, das quillt über bis ins ewige Leben. Und dann Vers 15 sagt die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser. Seht ihr, wie anders der Herr Jesus wahrscheinlich vorgeht, wie die meisten von uns. Der Herr Jesus redet gar nicht von ihrer Sünde als erstes. Der Herr Jesus redet von ihrer wahren Not. Der Herr Jesus sieht viel weiter. Schaut, dieses Rumhuren mit 5 oder 6 Männern, was ist denn das? Das ist nur die Oberfläche. Das ist nur eine schlechte Frucht in dem Leben dieser Frau. Damit hält sich der Herr Jesus gar nicht auf. Der Herr Jesus geht tiefer. Der Herr Jesus geht zu ihrem Herzen und sagt: Frau, du hast Durst. Nicht physischen Durst. Dir verlangt nach was. Du möchtest Befriedigung. Ja, du bist ein Beziehungswesen. Aber du suchst die Befriedigung an der falschen Stelle. Du suchst deine Befriedigung in der Horizontalen. Du suchst Befriedigung in dieser Welt. In ihrem Fall waren es Männer. Du kannst das Beispiel groß ausdehnen. Ja, wenn du denkst, du bist so ein feiner Pinkel und hast im sexuellen Bereich keine Probleme, ja, was bei den meisten Männern eh ausgeschlossen ist, dann will ich dir andere Beispiele geben. Was ist denn mit Geld oder mit Ansehen oder mit Bildung oder mit Sport oder mit Einfluss. Es gibt tausend und eine Möglichkeit, wo du versuchst, deinen Durst zu stillen, um deinetwillen. Aber es ist der falsche Ort. Wir sind nicht dafür gemacht, für uns zu leben. Wir sind nicht dafür gemacht, zu sein wie Gott. Das ist seit dem Sündenfall so. Das ist das Problem dieser Frau und das ist dein Problem. Wir möchten für uns leben. Wir möchten dieses Leben für uns auskaufen. Aber das befriedigt nicht. Ja, die Kinder sind alle aus dem Haus, hätte ich beinahe gesagt, die sind alle in der Stunde, aber wir haben Heranwachsende. Ja, Kinder darf ich euch schon gar nicht mehr bezeichnen. Aber ihr wisst alle, wie groß die Vorfreude zu Weihnachten ist. Ja, da hast du dir irgendwas gewünscht, hast es auf den Wunschzettel geschrieben und eigentlich kannst du es kaum noch erwarten. Ja, du sagst deiner Mutter oder deinem Vater eigentlich jeden Morgen ins Ohr, wenn ich das nicht bekomme, muss ich sterben. Ja, nein, das sagst du natürlich nicht. Aber du denkst schon, Mensch, also ich muss das unbedingt haben. Hast du es nie gehabt? Bist an irgendeinem Schaufenster vorbeigegangen? Das soll uns ja diesen Appetit machen. Und dann hast du gedacht, das muss ich unbedingt haben. Und dann kommt tatsächlich der 24. Deine Eltern haben mitgespielt. Die haben es gekauft, die haben es eingepackt. Du bist hochzufrieden. Du hängst dich deinen Eltern um den Hals, küsst sie von oben bis unten. Wir haben die besten Eltern auf der Erde. Und dann spielst du am 24. damit, du spielst dann auch am 25. damit. Am 26., ja, das ist schon nicht mehr ganz so interessant. Silvester, hast du schon vergessen, dass du eigentlich sterben wolltest, wenn du die Eisenbahn nicht kriegst? Es befriedigt nicht. Es stillt nicht den Durst. Als Kinder lernen wir es nicht und als Erwachsene lernen wir es oft auch nicht. Nur die Wünsche sind größer geworden. Jetzt will ich Ansehen haben. Jetzt will ich Einfluss in der Gemeinde oder in der Politik oder in der Firma haben. Jetzt will ich Geld haben, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Jetzt will ich eine schöne Frau haben. Jetzt will ich Bildung haben, was auch immer. Aber das befriedigt nicht, weil das ist nicht das wahre Leben. Dafür hat Gott uns nie gemacht, einfach uns selbst zu befriedigen. Und das versucht der Herr Jesus, dieser Frau als erstes beizubringen. Versteht ihr, wie anders diese Vorgehensweise vom Herrn Jesus ist? Ihr Lieben, ich bin mir fast sicher, nehmen wir mal ein Beispiel. Du bekommst die Aufgabe, ein Gespräch mit einer Schwester aus unserer Gemeinde zu führen. Und du kennst diese Schwester. Und du weißt ganz genau, was sie gemacht hat. Vielleicht ist es so ein Problem. Nehmen wir mal so eine Kategorie. Du weißt es ganz genau. Und jetzt sitzt du da, du triffst dich abends mit ihr und es ist deine Verantwortung, jetzt mit ihr über dieses Problem zu reden. Ich will das nicht behaupten, aber ich kann mir gut vorstellen, die allermeisten von uns würden über früh oder spät würden einen Frontalangriff starten und würden sagen, hey, ja, nachdem vielleicht so ein bisschen über was anderes gesprochen wurde, aber irgendwie versuchen sie jetzt zu sagen, Frau, hör auf damit. Das geht doch nicht. Ja, wir bringen ganz automatisch, wir bringen das Gesetz. Ja, ich habe das erst jüngst erlebt, da hat mich einer um Rat gefragt per E-Mail, eine Schwester will sich mit jemandem, der nicht gläubig ist, verloben. Was soll ich machen? Und dann hat er schön sauber aufgelistet, ja, Korinther 6, du sollst doch nicht am ungleichen Joch ziehen, ja, das geht doch nicht, und hat den Vers noch und den Vers noch und hat mich gefragt, ist das richtig, soll ich so die Schwester konfrontieren? Und ich habe ihm liebevoll eine 6 gegeben, in der E-Mail. Und habe ihm gesagt, das ist völlig falsch. Es ist wirklich falsch und du hast eigentlich nichts gelernt. Es war aber erst nach 5 Monaten Seelsorgeunterricht. Was macht er denn? Er bringt der Frau das Gesetz. So sollst du eigentlich leben, so hurst du rum. Das geht nicht. Ja? Und er bringt dir das Gesetz. Und er erwartet, dass die Frau die Kraft hat, das Gesetz zu halten. Das wird sie nicht. Aus eigener Kraft wird sie das nicht. Der Herr Jesus ist wirklich der Ratgeber wunderbar. Er fängt viel tiefer an und sagt, Frau, warum willst du das eigentlich? Was ist dir wirklich lieb? Für was lebst du eigentlich wirklich? Was macht dein Leben aus? Was möchtest du wirklich haben? Was macht dich wirklich glücklich? Wann bist du wirklich zufrieden in deinem Leben? Das sagt der Herr Jesus dieser Frau. Frau, ich habe lebendiges Wasser. Wenn du die Gabe kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir redet, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Gabe Gottes steht vor ihr. Wenn du den Herrn Jesus Christus wirklich kenntest und wüsstest, wer da vor dir steht, das Lamm Gottes, das sein Leben für dich gibt, das würde dich zufrieden machen. Das würde deinen Durst wirklich stillen. Wir könnten noch ganz weit ausholen und wir haben nicht die Zeit dazu, aber er sagt dir, versteht, ganz kurze Klammer auf, es ist nicht jedes Wort, was der Herr Jesus mit ihr gesprochen hat, hier aufgezeichnet. Das ist ausgeschlossen. Warum? Der Johannes ist in der Stadt. Der kauft gerade bei Edeka ein, holt gerade ein paar Lebensmittel. Versteht ihr? Der Herr Jesus erzählt ihm nachher alles, wie er mit der Frau umgegangen ist. Der Herr Jesus macht dieser Frau klar, Frau, ja, du hast Durst. Oder wir können es übersetzen mit den Worten von Ted Tripp vor Jahren. Du musst anbeten. Du musst dich für etwas begeistern in diesem Leben. Das ist keine Option. Das ist deine Identität. Du musst für etwas leben. Und ich gebe dir den Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht für dich selbst zu leben und dich selbst auf welche Art und Weise auch immer dich zu befriedigen. Der wahre Schlüssel liegt in deiner Beziehung mit mir. Du bist für mich gemacht. Du bist für Gott gemacht. Das ist die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Er ist in das Bild Gottes geschaffen, um Beziehung mit ihm zu haben, um ihn zu reflektieren, um an ihm zufrieden zu werden, an seinem Wesen. Das ist die Würde. Das fehlt im Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, warum? Wenn wir aus der Evolution hervorgegangen sind, warum ist die Würde des Hundes dann nicht auch unantastbar? Ich bin doch nur ein veredelter Affe. Nein, wir sind anders. Wir sind für die Gemeinschaft mit Gott gemacht. Deswegen hat Gott dir Sprache gegeben. Kein Hund kann reden. Kein Hund soll anbeten. Deswegen hat Gott dich als Beziehungswesen geschaffen. Als kommunikatives Wesen. Deswegen kannst du, um mit Gott in Verbindung zu treten. Das ist das Wichtigste an uns, dass wir mit Gott leben und dort unsere Seele zur Ruhe kommt. Das sagt der Herr Jesus dieser Frau. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, wie anders diese Seelsorge, dieses Ratgeber Wunderbars im Verhältnis zu uns ist. Denkt an Erziehung oder denkt an das Miteinander in der Gemeinde. Wenn wir wirklich mal jemanden auf irgendwas ansprechen, ja, ich will gar nicht davon reden, warum wir das machen. Ja, meistens machen wir es ja nur, wenn er mir so richtig auf die Füße getreten hat. Dann denke ich, jetzt muss ich aber mal was sagen. Aber wenn ich irgendwie davonkommen kann, ja, dann ziehe ich mich doch am besten zurück. Ja, der soll mal sehen, wie er zurechtkommt. Ich habe mit mir meine Last. Es tut mir leid. Ich bin meines Bruders Hüter und du bist deiner Schwester Hüter. Du hast einen Auftrag. Und wie viel Weisheit steckt in dieser Begegnung des Herrn Jesus mit dieser Frau am Jakobsbrunnen? Wie viel Weisheit, dass er eben nicht einfach sagt, was holst du hier rum? Das ist gegen das Gesetz. Ja, du musst gestraft werden und wenn du nicht, dann komme ich dir hinterher. Nein, er belehrt sie als erstes. Ihr kennt den Vers 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Als erstes zum Lehren. Und dann erst zum Überführen. Ist euch das aufgefallen? Da ist eine Reihenfolge drin. Erst zum Belehren. Und nicht den anderen über seine Sünde belehren. Das ist damit nicht gemeint. Das war bei der Frau auch gar nicht notwendig. Die Frau wusste doch, was das bedeutet, ja, mit so vielen Männern geschlafen zu haben und dass das Sünde war. Sie war doch schambehaftet. Ja, sie war so voll Scham, dass sie sich nicht mehr getraut hat, anderen Menschen unter die Augen zu treten. Diese Belehrung brauchte sie nicht. Und das machen wir gerne. Dem anderen ja, die Nase so richtig in den Dreck drücken. Und ihm mit dem Gesetz kommen. Und was ist die Folge? Ja, der ist noch viel entmutigter als vorher. Sie ist ja schon entmutigt. Und er wird noch viel entmutigter sein, weil er sieht, da ist der Anspruch des Gesetzes, da bin ich, der nichts auf die Reihe kriegt. Ja, das hat alles keinen Sinn. Der Herr Jesus ist ganz anders. Er belehrt sie über das wahre Leben. Er sagt mit anderen Worten, Frau, komm zu mir. Wenn du die Gabe Gottes, ich bin die Gabe Gottes. Wenn du die kenntest, wenn du mal lebendiges Wasser schmeckst, was es heißt, Gemeinschaft mit deinem Schöpfer und obendrein mit deinem Erlöser haben zu dürfen. Wenn du das schmeckst, dann wirst du frei von diesem knechtischen Drang, dich irgendwie in dieser Welt mit den Mitteln der Welt befriedigen zu müssen. Dann wirst du frei, dann kommt dein Herz wirklich zur Ruhe. Das ist die Belehrung, die diese Frau brauchte. Bleibt der Herr Jesus dort stehen, verwischt er oder verschweigt er das Leben dieser Frau? Nein, er überführt sie auch. Aber erst, und bitte achte auf die Reihenfolge, nachdem sie gemerkt hat, er meint es gut mit ihr, er Jude, sie Samariterin, er Mann, sie Frau, er Gott, sie Sünderin. Erst nachdem er sich nach ihrem Herzen ausstreckt und ihr Belehrung gibt, was eigentlich der wahre Sinn ihres Lebens ist. Du findest keine Befriedigung in diesem Horizontalen. Wahre Befriedigung findest du in deinem Verhältnis mit dem lebendigen Gott, mit dem einzigen Gott, mit dem wahren Gott. Dann kommt natürlich auch der Vers 16 und er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann. Räuspert sich die Frau, mein Mann? Schluck. Ja, ups, ich habe keinen Mann. Naja, sie hat richtig geantwortet. Sie war nie verheiratet, sie hat jetzt keinen Mann. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Natürlich muss ich auch Sünde ansprechen können. Aber seht ihr, wie anders das jetzt ist, wo er ihr in Liebe gedient hat. Ja, wir verschweigen nicht, wir kehren Sünde nicht unter den Teppich, aber wir machen das zur richtigen Zeit. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht diese extra Stunde, aber als Vorgehensweise, damit wir das mit nach Hause nehmen, wenn wir wirklich unseren Bruder oder unsere Schwester auf eine lebensbeherrschende Sünde, darfst du es hier sogar nennen, 5 Männer hat sie gehabt, das ist schon eine lebensbeherrschende Sünde, es war kein Seitensprung und den sie jetzt hat, ist auch nicht ihr Mann. Wenn du wirklich mal vor so einer Aufgabe stehst, dann bitte denk wenigstens an die 2 Dinge. Erstens, verschaff dir erstmal Zugang, indem du dir selbst klar wirst, wer du bist. Komm zur Seite, komm nicht von oben, wasch nicht den Kopf, wasch die Füße. Und das Zweite, bring diesem Menschen, bring diesem Bruder, bring dieser Schwester die Hoffnung des Evangeliums. Wir können ja noch viel mehr sagen, als der Jesus in dem Moment sagen konnte. Das Kreuz steht ja noch vor ihm. Heute kannst du ihm, je nachdem mit wem du redest, die Hoffnung des Evangeliums bringen. Das ist dieser Gott. Das war er, das haben wir heute Morgen im Abendmahl bekannt. Das hat er für dich getan. Er möchte Gemeinschaft mit dir. Er möchte sie so sehr, dass obwohl du die Gemeinschaft völlig verspielt hast, er dir bis in den Tod nachgeht. Er will diese Gemeinschaft. Du denkst falsch über ihn. Er ist ein nahbarer Gott. Der Thron der Gnade ist nicht 100 Meter hoch mit 1000 Stufen. Der Thron der Gnade ist leicht zugänglich, weil er dir mit seinem Blut entgegenkommt. So musst du mit den Menschen reden, die sich verstrickt haben. Achte nicht zu sehr auf die Oberfläche. Das sind nur die faulen Früchte eines Lebens, was für sich selbst gelebt wird. Frei wird dieses Leben nur auf der Herzensebene, wenn es lernt, für Gott zu leben. An der Brust Jesu zu liegen und sich einfach an dieser Gemeinschaft zu freuen, eines Gottes, der es gut mit uns meint und seine Güte bis in den Tod bewiesen hat. Ja, das ist, denke ich, für viele von uns vielleicht ein neuer Gedanke, aber es ist der durchgängige Befund der Schrift. Ich könnte euch jetzt ein Dutzend Beispiele aus dem Neuen Testament bringen. Ja, die Korinther, denkt mal an die Korinther, was ist das Erste, was dir zu den Korinthern einfällt? Was waren das für Kadetten? Ich bin das Apollos, ich bin das Paulus, ich bin das Christus. Da waren Parteiungen. Da haben sie sich vor Gericht gezerrt. Da haben sie in Hurerei gelebt mit der Stiefmutter und haben es nicht angeklagt. Da haben sie geprahlt, was sie für tolle Kerle sind, was sie für Gaben haben. Ja. Ich hätte beinahe gesagt, die waren charismatisch, im richtigen Sinne. Aber haben damit geprahlt. Das war natürlich total verkehrt. Einige musste Gott sogar dahin raffen, weil sie das Herrenmahl nicht richtig unterschieden haben und sich selbst da noch Schwierigkeiten miteinander gemacht haben. Und wie begegnet Paulus diesen Korinther? Als erstes sagt er ihnen, ihr seid Geheiligte in Jesus Christus, ihr seid berufene Heilige. Ich danke Gott alle Zeit euretwegen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und Paulus hat nicht geheuchelt. Ich danke Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die auch euch gegeben worden ist. Das kannst du immer machen, egal mit wem du redest. Wenn er dein Bruder oder deine Schwester ist, kannst du immer für die Gnade Gottes danken und kannst ihm auch sagen, dass die Gnade Gottes auch dir gilt, egal in was du dich verstrickt hast. Dass sie reich gemacht worden sind, dass das Zeugnis Christus unter ihnen gefestigt worden ist, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel haben, dass er euch sogar festigen wird bis ans Ende. Und Vers 9, und das ist das Thema hier von der Frau am Jakobsbrunnen, Gott ist treu, 1. Korinther 1, Vers 9, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Seht ihr, was der Herr Jesus mit der Frau macht? Er sagt ihr, Frau, komm zu mir. Du bist für mich gemacht, um mit mir zu leben. Und die größte Kluft habe ich überwunden. Von mir aus, weil du es nicht kannst, durch mein Blut. Jetzt lebe bitte in Gemeinschaft mit mir. Liege an meiner Brust. Genieß das. Ja, Befriedigung zu erfahren für die wahre Not in deinem Herzen. Deine Schönheit, deine Klamotten, dein Geld, dein Ansehen, dein Einfluss, dein Sport wird dich nie befriedigen. Paulus macht es bei den Ephesern. Ihr studiert es für euch oder ihr habt es auch schon gehört. In den ersten drei Kapiteln kein Wort davon, was sie tun sollen, sondern nur, wer sie sind in Christus, ihre Identität. Und dann erst, ich ermahne euch aber nun, der Gefangene des Herrn, wandelt würdig dieser Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Du musst bei der Gnade anfangen. Wenn du beim Gesetz anfängst, wirst du niemals ein Ratgeber wunderbar sein. Du musst bei der Gnade anfangen. Im Korintherbrief hat Paulus bei der Gnade angefangen. Im Epheserbrief hat Paulus bei der Gnade angefangen. Im Römerbrief, 11 Kapitel lang, zeigt er, wer wir wären ohne Christus. Keiner hat Gott gesucht. Aber wer wir sind in Christus. Allein aus Gnade, allein durch Glauben. Und diese Gnade soll uns in Zucht nehmen, Titus 1, Titus 2. Soll uns in Zucht nehmen, die weltlichen Begierden zu verleugnen und jetzt mit Gott zu leben. Bring ihnen die Gnade des Evangeliums. Unser Werben um Zurechtbringung muss durchsetzt sein von dieser motivierenden Hoffnung, mit welcher Gnade uns Gott bereits in seinem Sohn Jesus Christus entgegengekommen ist und auch behandelt hat. Die Freude am Evangelium und die Freude an der Liebe Gottes ist das stärkste und auch das einzig ausreichende Motiv, um unsere Selbstsucht zu überwinden und um den Lebensstil anzuziehen, der nichts anderes sucht, als mit Gott zu leben, um ihm wohlgefällig zu sein. Der Schlüssel, ja, zu der Tür der Buße und des Friedens ist das Evangelium und nicht das Gesetz. Und das ist schwer für uns. Warum? Weil von Natur aus wenden wir uns immer wieder dem Gesetz zu. Von Natur aus sagen wir immer wieder, du musst. Ja? Von Natur aus wollen wir Leistung bringen, sind wir leistungsorientiert. Von Natur aus vergleichen wir uns miteinander. Der Stolz, ja, unsere stolze Natur ist der Feind der Gnade. Und deswegen ist es so schwer, einer Schwester oder einem Bruder wirklich in Gnade zu begegnen. Will ich sie mal so richtig zurecht putzen, ja? Will ich mal so richtig sagen, wo es lang geht, mal die große Keule rausholen, das fällt mir nicht schwer. Aber einer Schwester, die sündigt, in Gnade begegnen, das ist eine Herausforderung. Aber das kann ich, wenn ich was tue, wenn ich mich selbst beständig ernähre von Gnade, wenn ich weiß, was Christus an mir getan hat. Deswegen betet Paulus und sagt, dafür sollen wir beten, dass wir die alles übersteigende Erkenntnis der Gnade Gottes in Jesus Christus, die die Höhe und die Tiefe und die Länge und die Breite, ja, diese Liebe Gottes übersteigt, dass wir die erkennen sollen. Weil wenn wir das erkennen, gehen wir anders mit unserem Nächsten um, sei es Frau oder Mann oder Kind oder Bruder oder Schwester. Ja, es kommt auch die Überführung, Zurechtbringung, das haben wir gesehen, Vers 16, Vers 17. Und jetzt noch zum Abschluss, Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg, damit meint sie Gerizim, angebetet, in Samaria. Und ihr Juden, sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Also mit anderen Worten, ja, wo ist denn der richtige Ort der Anbetung? Ich kann mir vorstellen, ich habe es nicht überprüft, kann ich auch nie im Leben überprüfen, aber ich kann mir vorstellen, ihr könnt fast jeden Kommentar zu Johannes 4 aufschlagen, zum Vers 19, und ihr kriegt immer die gleiche Antwort. Die Frau ist jetzt total verlegen, ja, der weiß ja alles von mir, und jetzt lenkt sie vom Thema ab. Kommt auf dieses alte Thema zwischen Samaritern und Juden zu sprechen und fragt, hey, wer hat denn jetzt Recht von uns, ja, so historisch gesehen? Haben wir Recht mit Gerizim oder habt ihr Recht mit Jerusalem? Also fast alle Ausleger und alle Ausleger, die ich kenne, schreiben, das ist ein Ablenkungsmanöver. Die Frau ist peinlich berührt, dass der Jesus hier jetzt auf den Kopf sagt, was sie für eine Frau ist. Und jetzt müssen wir mal ein Thema wechseln. Brot kann man nicht einfrieren, ja, ist die Methode, die die Frau hier anwendet. Sagen die Ausleger. Und ich erdreiste mich zu sagen, weit gefehlt. Weit gefehlt. Diese Frau hat viel mehr verstanden, als vermutlich die meisten Ausleger. Folgt einfach mal dem Gedankengang. Der Herr Jesus begegnet ihr lange, die Zurechtbringung hat nur 2 Verse gedauert. Aber vorne, dieser lange Abschnitt, begegnet ihr der Herr Jesus und zeigt ihr, was ihr wahrer Durst und ihre wahre Not ist. Frau, du bist für Gott gemacht. Und auch wenn es schwer ist, du musst das lernen, deine Befriedigung bei diesem Gott zu finden. Für uns schwer. Es ist objektiv eigentlich nicht schwer, weil er geht uns mit seinem Blut entgegen. Und dann fragt diese Frau, jetzt bitte wacht nochmal kurz auf und nehmt diesen Gedanken mit. Jetzt fragt diese Frau, die ist ja betroffen, die sieht, das ist ein Prophet, das ist ein Gesandter Gottes. Und deswegen fragt sie ihn, wenn du von Gott kommst, du weißt ja alles von mir, dann antworte mir jetzt, wo finde ich diesen Gott, von dem du sagst, da finde ich lebendiges Wasser, da bin ich zu Hause, da kommt meine Seele zur Ruhe. Seht ihr, wie klar diese Frau denken kann? Viel besser als die meisten modernen Kommentatoren. Die fragt, wo muss ich denn hin? Muss ich auf diesen Berg jetzt regelmäßig steigen und da dieses lebendige Wasser finden, Gerizim? Oder muss ich runter nach Jerusalem? Ihr kennt dieses Schisma, wir haben das schon in der Einleitung geklärt. Der Jesus gibt dir jetzt eine ganz kurze historische Lektion und sagt dir, naja, täusch dich nicht. Ihr betet an, Vers 22, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Also mit anderen Worten, ihr liegt falsch und wir liegen richtig. Gerizim ist falsch, der Tempelberg ist richtig. Erklärt das. Aber das ist nicht die wichtigste Antwort. Die wichtigste Antwort ist, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesen Berg Gerizim noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Es kommt die Stunde. Was meint er denn damit, es kommt die Stunde? Sein Abscheiden und sein Auferstehen. Die Kreuzigung und die Auferstehung. Oder die neue Gnadenzeit, die neue Heilszeit. Die kommt, diese Stunde kommt und die ist jetzt da. Da müssen die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten. Nicht im Geist, sondern in Geist und in Wahrheit anbeten. Denn Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Versteht ihr, was der Herr Jesus hier der Frau offenbart? Die Frau ist jetzt voll eingespurt, die hat es kapiert, die stellt jetzt die Frage der Fragen, wie finde ich Beziehung in der Vertikalen? Wie finde ich Frieden mit dem einzig lebendigen Gott? Wo muss ich hin? Nach Gerizim oder nach Jerusalem? Und er sagt ihr, also erst einmal, Jerusalem ist der richtige Ort, aber weißt du was? Es kommt die Stunde und sie ist jetzt da. Du musst noch nicht einmal nach Jerusalem. Wenn du Gemeinschaft mit dem Gott pflegen möchtest, für den du gemacht bist, das ist deine Identität, das ist der Sinn deines Lebens. Wenn du Gemeinschaft mit diesem Gott haben willst, musst du nirgendwo hingehen. Du kannst sie an jedem Ort dieser Welt, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens im Geist pflegen. Du kannst jeden Morgen die Augen aufschlagen und sagen, danke Herr, dass du da bist. Danke, dass du hörst. Danke, dass du der Gleiche bist. Danke, dass in dir kein Wechsel noch Schatten des Lichts ist. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mein Versagen kennst. Danke, dass du meine Selbstsucht kennst. Danke, dass du meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennst. Danke, dass du nie enttäuscht von mir bist, weil du alles kennst. Danke, dass du den Weg zu mir gebahnt hast. Danke, dass ich Gnade finden durfte. Danke, dass ich mich nicht anstrengen muss. Danke, dass ich nicht nach Gesetz leben muss. Jeden Morgen darfst du Gemeinschaft genießen. Wirklich an dem Boden deines Herzens. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Jeder Mensch hat Angst, erkannt zu werden, weil ihr habt alle was zu verstecken. Ich sage es euch immer wieder, ihr würdet mich nicht predigen lassen, wenn ihr mein ganzes Herz kennen würdet. Aber bei Gott bist du völlig offenbar. 5 Männer hast du gehabt. Er weiß alles. Und trotzdem kommt er dir in Gnade entgegen, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und du darfst diese Gemeinschaft haben. Da ist nichts, gar nichts, was dich trennt, weil das Blut Jesu jeden Schaden gut gemacht hat. Im Geist und natürlich in Wahrheit. Das ist das Thema, was auch der erste Johannesbrief anstimmt. Wenn du natürlich aufwachst und sagst, oh, ich bin eigentlich gar nicht so übel und schon gar nicht so übel wie die Schwester da in meiner Gemeinde, das ist nicht die Wahrheit. Dann ist die Wahrheit nicht in dir und dann wandelst du nicht im Licht und dann hast du keine Gemeinschaft mit Gott. Versteht ihr das? Aber wenn du wahrhaftig bist, das ist alles, was von dir erwartet wird. Keine Leistung, sondern nur wahrhaftig sein, was für ein Schweinehund du bist. Dann kannst du die Gnade jeden Tag neu, du kannst so viel Gnade fassen, das ist wie Trinken aus dem Hydranten. Das schaffst du gar nicht. Gottes Gnade ist größer. Wenn die Sünde groß ist, ist die Gnade noch größer. Das ist die Gemeinschaft, die der Herr Jesus dieser Frau vorstellt. Da ist sie total von Socken. Was? Ich muss gar nicht mehr irgendwo hin? Ich muss gar keine Rituale einhalten, kein Gesetz? Ich muss nicht aber Dutzende von Opfern bringen? Ich kann einfach Gemeinschaft mit dir haben, in meinem Geist und in der Wahrheit. Und jetzt lässt die Frau ihren Krug stehen. Was macht sie? Und das ist das Letzte, damit schließen wir. Was macht diese Frau? 6. Stunde, 12 Uhr. Vor wenigen Minuten war diese Frau eine absolut gebrochene, schambelastete Frau, die keinem anderen Menschen unter die Augen getreten ist, die sich nicht getraut hat, mit anderen Menschen zu reden. Was macht die? Die springt in die Stadt und holt alle hinter ihren Fensterläden hervor, ja, die gerade Siesta machen und sagen, hier müssen wir alle rauskommen. Ich habe jemanden getroffen, der kennt mich durch und durch. Ist das nicht der Christus? Seht ihr, wie lebensverändernd die Begegnung mit dem gnädigen Heiland ist. Innerhalb von wenigen Minuten. Diese Frau wollte niemanden sehen. Und jetzt rennt sie zu denen, weil sie frei ist. Sie ist frei. Sie braucht keine Angst mehr haben. Weil der, der sie wirklich kennt und der wirklich das Recht und die Macht hat, sie auf ewig zu verurteilen, kommt ihr in Gnade entgegen und sagt, komm zu mir. Ich kenne dich. Ich bin nicht überrascht. Ich bin nicht enttäuscht. Du kannst jederzeit diese Gemeinschaft mit mir pflegen. Im Geist und in Wahrheit. Das ist alles, was es braucht. Und dann wirst du wirklich frei. Das, ihr Lieben, ist die Seelsorge oder die Jüngerschaft des Herrn Jesus Christus an der Frau im Jakobsbrunnen. Ich weiß, dass es schwer ist für uns, sowas zu lernen. Aber wir haben ein Vorbild. Und er gibt uns die Kraft. Deswegen hat er uns dieses Beispiel hinterlassen, dass wir ihm in diesem Beispiel folgen sollen. Ich schließe, um den Text nochmal zusammenzufassen. Ihr Lieben, als erstes, wenn ihr wirklich gute Helfer sein wollt, gute Handlanger Jesu in seinem Reich und in seiner Gemeinde, dann müsst ihr erstmal Zugang finden zu dem Herzen deiner Schwester und seinem Bruder. Und das bedeutet, du musst ganz offen sagen, auch wer du bist. Und wie viel Gnade du brauchst. Wenn du auf einer anderen Stufe stehst, in deinem Herzen, wie dein Bruder oder deine Schwester, wirst du keinen guten Dienst tun. Du hast keinen Zugang zu dem Herzen. Und wir dürfen auch nicht den Fehler begehen und uns von dem äußeren Verhalten des Bruders oder der Schwester blenden zu lassen. Das ist nur die Fruchtebene. Das ist nur die Oberfläche. Denn Herr Jesus hat das, sag jetzt mal mit meinen Worten, erstmal gar nicht so interessiert. Was den Herrn Jesus wirklich interessiert ist, war die Frage, Frau, für wen lebst du wirklich? Was treibt dich wirklich an? Wo befriedigst du deinen Hunger, deinen Durst? Echte biblische Veränderung, ihr Lieben, nimmt immer den Weg über diese liebevolle Beziehung mit dem Schöpfer und dem Erlöser. Da kommt unser Herz zur Ruhe. In der Seelsorge sagen wir, jetzt darf ich Ihnen zum Schluss nicht noch so große Worte einführen, weil wir sie nicht benutzt haben, der Indikativ kommt immer vor dem Imperativ. wer du bist in Christus und was Christus für dich getan hat, muss die Kraftquelle sein für den Imperativ, für das, was du jetzt tun sollst. Niemals umgekehrt oder gar den Indikativ vergessen. Indikativ ist Epheser 1 bis 3, Indikativ ist Römer 1 bis 11, Indikativ ist Kolosser 1 oder Kolosser 2. Wahrer Erfolg, ihr Lieben, das sehen wir hier beim Herrn Jesus, wahrer Erfolg in der Jüngerschaft, wahrer Erfolg in der Seelsorge zeichnet sich keinesfalls durch ein geändertes Verhalten aus. Wahrer Erfolg in einem geänderten Herzen, in einer geänderten Anbetung, die sich auf der Ebene unseres Herzens abspielt. Und Zurechtweisung, ja, ist wichtig, aber vorher muss Belehrung kommen. Ich muss jemandem helfen, zu verstehen, wo er wirklich Frieden finden kann, für was er lebt, für was er leben kann in Christus. Und das höchste Ziel der Jüngerschaft ist eben dieses Leben der Anbetung und der Liebe, dem gegenüber zu leben, der uns zuerst geliebt hat. Wahre Jüngerschaft und wahre Seelsorge gibt sich nicht mit äußeren Verhaltensänderungen zufrieden, sondern zielt auf das Herz, ein Herz, das sich freiwillig und liebevoll und freudig seinem Schöpfer und Erlöser hingibt, im Geist und in der Wahrheit. Dafür ist der Herr Jesus Christus gekommen. Der Herr segne sein Wort. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Vorbild. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Nicht nur einfach, um mal schnell dein Leben herauszugeben, sondern um uns das Leben vorzugeben. Du bist unser Vorbild und du hast uns so viel gezeigt, vor allem auch, wie du mit Menschen umgegangen bist, die sich in Sünde, auch in lebensbeherrschenden Sünden verstrickt haben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für dein Vorbild und wir bitten dich inständig, dass du uns selbst zu Männern und Frauen machst, die Gnade jeden Tag tiefer schmecken, die verstehen, wer wir sind in dir, Begnadigte, Nahegebrachte, Erlöste, nicht nur Gerechtfertigte, sondern jetzt auch Töchter und Söhne Gottes, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen, wenn wir in Wahrheit leben und wir diese Gemeinschaft jeden Tag im Geist pflegen dürfen. Und hilf uns, dass wir dadurch auch gute Botschafter deiner Gnade, deines Evangeliums sind. Nicht nur, aber auch natürlich für die Außenstehenden, aber auch für die unter uns ja schon dich kennen, aber noch nicht gut genug kennengelernt haben und dadurch noch mit vielen alten Gewohnheiten und Sünden kämpfen. Herr, hab herzlich Dank für Wahrheit, dass wir wahrhaftig sein dürfen. Du kennst uns durch und durch, du bist nie überrascht, du bist nie enttäuscht und du liebst uns trotzdem. Hilf, dass wir selbst aus der Kraft dieser Gnade und dieser Liebe dir zu Ehre.